Deine Geschichte. Dein Leben. Dein Talk. Brave. Das Magazin.
Hallo und herzlich willkommen zu Brave, der Talk mit mir, Jenny Rasnow und
Jordan Hansen. Und wir freuen uns heute ganz besonders, denn wir haben eine ganz großartige Gästin heute hier bei uns im Studio. Mit dabei ist Dr. Elfi Runkel von der Evangelischen Kirche hier in Mitteldeutschland. Hallo.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein kann.
Das freut uns sehr, denn wir haben natürlich auch viele Themen auf der Agenda heute. Wir wissen ja, noch mal ganz kurz der Flashback, es geht vor allem um queeres Leben hier im Harz, beziehungsweise jetzt konkret für den CSD in Wernigerode. Und Elfi, du bist am Cäcilienstift in Halberstadt tätig als Pfarrerin.
Ja,
und
genau.
Das ist natürlich ein ganz großes Thema, das wir so noch gar nicht beleuchtet haben. Das Thema Glaube und Queerness, wie das auch zusammenpasst. Und das passt zusammen, das können wir schon mal verraten. Und wie man das hier vielleicht auch in der Region leben kann und mit Inhalten füllen kann. Und da würde uns zuallererst mal interessieren, wie ist es denn so von der Position der Kirche heraus? Wir haben oft festgestellt in Gesprächen, dass Menschen, mit denen wir sprechen, sich oft manchmal auch nicht abgeholt fühlen. Also abgeholt fühlen innerhalb der Gesellschaft, weil viel Gegenwind besteht, gerade auch in Bezug auf den Christopher Street, der hierher kommt. Die Frage, die sich für mich daraus ergibt, ist, was kann denn Kirche leisten, um dieses inklusive Denken, sage ich, bei den Menschen vielleicht noch etwas mehr zu unterstützen?
Also ich glaube, die Kirche hat oft so die Aufgabe oder übernimmt die Aufgabe auch zu vermitteln und zu versuchen, Verständnis zu schaffen, vielleicht auch für beide Seiten. Manche, die erstmal Berührungsängste haben, das ist ja für viele Menschen auch so ein Thema, wo man erstmal erschreckt und denkt, oh, was, die Leute, die ziehen sich irgendwie so komisch an und was machen die hier und Christopher Street Day, was ist das eigentlich? Und da bricht mir meine normale Welt, die ich so kenne, irgendwie auseinander. Und dann klarzumachen, nein, es geht einfach um Menschen. Darum, dass Menschen so sind, wie sie sind, dass sie so leben, wie es für sie gut ist. Und das Wichtigste ist ja immer, dass es man so lebt, dass es einem selber gut geht und dass natürlich auch niemand anders dabei zu Schaden kommt, dass der andere respektiert wird. Und das passt ja also zu meinem Glauben sehr gut. Also, dass ich sage, es geht um die Nächstenliebe im Christentum und diese goldene Regel, die man ja auch überall kennt, also steht auch in der Bibel, ganz umgangssprachlich, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Also das, was die Menschen wollen, das, was du willst, dass man dir tut, das tu auch den anderen Menschen ins Positive gewendet. Und man möchte alle Menschen möchten gerne mit Respekt begegnet werden. Und deswegen gehört das dazu, das zu versuchen zu vermitteln und zu sagen, hey, das geht hier nicht um irgendein Gegeneinander oder um irgendwelchen Leuten was zu verbieten und sagen, es müssen jetzt alle ganz queer sein, sondern es gibt alles. Es ist alles irgendwie möglich.
Meinst du? Hast du mit dieser offenen Meinung schon, bist du damit schon angeeckt an gewissen Stellen oder?
Also ich muss ehrlich sagen, das kommt ja nicht so oft vor im Alltag. Also und in der Gemeinde, in der ich bis vor einiger Zeit gearbeitet habe, war die Atmosphäre auch recht offen, was das betrifft. Aber ich weiß auch, dass es andere Bereiche gibt, wo es dann doch sehr kritisch wird. Aber das sortiert sich dann auch, wenn die Leute merken, dass man da offen ist. Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit jemandem aus einer anderen Gemeinde, der hat dann gesagt, naja, ich weiß ja, du bist da anderer Meinung, aber wir wollen uns ja nicht streiten. Also da wissen wir, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind, aber wir gehen da nicht in die Konfrontation.
Obwohl, dieses Streitthema hatten wir auch schon beleuchtet und dann für uns festgestellt, dass manchmal auch eine Streitkultur, die Menschen eigentlich so ein bisschen verlernt haben, gar nicht mehr so existent ist, weil es ja auch nicht schlecht ist, sich über Meinungen auszutauschen im Endeffekt, solange man auf dieser Respektebene sozusagen bleibt. Es gibt ja nun auch Menschen, die bewusst zum Beispiel aus der Kirche austreten, weil sie sich gar nicht gesehen fühlen. Mhm. Weil man natürlich diese Offenheit, und das finde ich wunderbar, dass du dich also auch mutig hinzusetzt, mit uns auch zu sprechen darüber, aber diese Offenheit findet man auch nicht immer in jeder Gemeinde und
das
vielleicht
stimmt.
Auch nicht bei jeder, sage ich mal, zuständigen Person in einer Pfarrei oder in einer Gemeinde allgemein, die dort dabei ist. Was braucht es denn auch innerhalb der Kirche vielleicht, um da mehr Verständnis zu schaffen, um Menschen auch zu zeigen, du bist zwar queer, das war immer komisch, ja, du bist queer und du bist so gut, wie du bist dir willkommen, weil diesen Gedanken leben ja eigentlich alle Menschen in der Gemeinde irgendwie auf ihre Art und Weise. Aber ich habe immer das Gefühl, auch aus Gesprächen anderen, dass viele sich trotzdem nicht gesehen fühlen, weil das die Sichtbarkeit halt noch einfach gar nicht da ist.
Ja, ich glaube, das ist auch nicht so einfach hinzubekommen. Also dazu muss es ja auch Menschen geben, die sagen, okay, ich bin sichtbar, ich möchte sichtbar sein, ich möchte nicht einfach nur hier so ein bisschen unterm Radar irgendwie mit dabei sein. Das erfordert ja auch Mut, sich zu outen und zu sagen, hey, hier stehe ich mit meiner Identität, die irgendwie ein bisschen anders aussieht als das, was die meisten Menschen so gewöhnt sind. Und ja, wenn man dann auch noch auf Menschen trifft, die einen schief angucken, ist schwierig. Und innerhalb der Kirche ist das genauso ein Diskurs wie in der Gesellschaft insgesamt. Also wenn ich denke, also ich fahre immer gerne zum Evangelischen Kirchentag, der ist jetzt im Juni wieder, dann in Nürnberg. Und da gibt es auch immer die Themenbereiche Homosexualität und Kirche oder Queer Gender. Also da gibt es jetzt gerade im nächsten Kirchentag auch ein ganzes großes Programmpaket in dem Bereich. Und dann gibt es natürlich andere, die sagen, oh, das ist furchtbar. Also die dann dagegen protestieren und sagen, das geht überhaupt nicht. Aber diesen Diskurs allein schon zu haben und zu sagen, doch, es gibt Menschen aller Richtungen, die sagen, doch, mit Kirche ist mir wichtig und ich glaube und ich glaube an Gott und das ist mir ein Anliegen. Und da findet man dann auch seine Orte, wo man aufgehoben ist. Und wenn das immer mehr wird, dann merkt man vielleicht auch, okay, es ist nicht überall in der Kirche. Als Frau treffe ich auch immer noch auf manche Gemeinden oder manchmal so Leute, die sagen, wieso bist du überhaupt ordiniert? Als Frau darfst du doch gar nicht. Eigentlich steht doch in der Bibel. Also das ist nicht mehr so dominant, aber das hat auch lange Zeit gedauert. Und genauso ist es vielleicht in Bezug auf andere, ja, wie sagt man, Gruppen, die lange nicht sichtbar waren. Und früher waren die Frauen auch nicht sichtbar in der Kirche oder nur an bestimmten Stellen und es dauert seine Zeit.
Ja, also muss ich schon unterstützen, das Argument, es ändert sich was langsam, weil es einfach ein Prozess ist, der Zeit braucht.
Ich glaube, es braucht Zeit, ja. Menschen brauchen Zeit. Allerdings darf man das auch nicht als Argument benutzen, um alles auszubremsen. Mhm. Das stimmt schon. Also das ist ja auch eine Gefahr, dass man, ja, das kann man den Leuten nicht zumuten. Oft sind die Leute auch viel fortschrittlicher, als man denkt. Man unterstellt dann so, ja, das kann ich meiner Gemeinde nicht antun. Und dann sagen die, wieso? Ist doch kein Problem. Mhm. Also man darf auch nicht zu viel Vorannahmen treffen, wie vielleicht andere Leute ticken. Manche haben viel mehr Probleme, als man denkt. Andere haben viel weniger Probleme, als man denkt. Also da muss man auch nicht immer gleich davon ausgehen, dass man weiß, was jemand so denkt.
Ja, und die Sachen vielleicht einfach ansprechen, offen tatsächlich. Mhm. Und dann ist man, glaube ich, auch ganz oft überrascht, was dann doch Positives einem entgegenkommt, weil man das vorher vielleicht gar nicht so ausgemalt hat. Jenny, hast du denn Berührungspunkte gehabt, zum Beispiel mit Kirche, mit Glauben? Und wenn ja, wie hat es dich in deiner Transition, in deinem ganzen Sein, sage ich mal, beeinflusst?
Also ich bin selbst auch gläubig. Also ich würde mich jetzt nicht in den evangelischen Glauben sehen, sondern ich sehe mich eher so ein bisschen als polyreligiös. Also ich habe viele Glauben. Ich glaube an viele Geschichten, viele Kräfte, die da irgendwo sind. Und für mich war das als Kind aber auch, also ich bin auch immer zum Religionsunterricht gegangen und fand das immer alles sehr, sehr schön für mich, weil ich diesen Nächstenliebe-Aspekt super toll gefunden habe. Und das, also allein diese Werte, die 10 Gebote, ich finde das total schön, dieses Denken, und habe mich da eigentlich auch nie so riesengroß ausgeschlossen gefühlt, sondern eher von Menschen, die ungläubig sind, die benutzen dann sowas wie Gott hat nur Adam und Eva erschaffen, oder ich erlebe das oft von Menschen, die eigentlich gar nicht religiös sind, die so solche Meinungen, sage ich mal, ja,
das quasi kundtun. In dem Augenblick.
Genau, für diesen Augenblick.
Sagen das dann sie, benutzen, so, da genau, steht es doch schon. Mhm.
Genau, also so habe ich es erlebt, tatsächlich, dass Menschen, die halt so religionsfern sind, das für sich und ihre eigenen Zwecke dann wieder benutzen. Und ja,
das ist. Das würde ich mal gleich aufgreifen wollen, tatsächlich. Mir ging das ähnlich. Ich habe in der Schule auch Religionsunterricht besucht, weil ich es einfach auch wollte, weil ich es auch sehr spannend finde, mich mit Religion zu beschäftigen. Und in unserem Falle war das auch so, dass wir eine Lehrperson hatten, die dem Thema gegenüber sehr verschlossen war tatsächlich in dem Moment, aber uns den Raum gegeben hat. Und das fand ich ja interessant daran, dass man halt, auch wenn es nicht ein eigenes Tun ist in dem Augenblick, und das trifft, glaube ich, das, was wir am Anfang schon besprochen haben, ja, trotzdem hat man versucht, uns so ein bisschen eine Möglichkeit zu geben, uns zumindest damit zu beschäftigen. Auch wenn ich dort gemerkt habe, dass thematisch die Lehrperson nicht im Thema stand. Mhm. Also einfach diese Unwissenheit über das Thema auch und dann vielleicht auch dadurch die Angst hatte, das dann mit uns zu besprechen, einfach aus Angst, was Falsches zu sagen. Mhm. Das kann ja einfach auch manchmal sein, man muss es ja einfach so sagen, ja.
Das ist auch so. Also ich bin jetzt auch nicht so dolle im Thema und also das kann mir dann auch passieren. Also man sagt nicht immer alles richtig und das ist ja was, was einem auch gerne mal dann vorgeworfen wird. Ja, man darf ja gar nichts mehr sagen. Ich bin immer sehr feministisch gewesen und jetzt bin ich total erschrocken, dass dann dieses mit dem Thema Gendersprache, das auf einmal wie in so ein Wespennest sticht, wo ich denke, ich finde es völlig normal, dass man inklusiv redet und versucht, irgendwie schon sprachlich alle einzubeziehen. Und wenn es dann eben jetzt noch einen anderen Weg gibt, der noch inklusiver ist, dann ist das doch gut. Und ich habe als Kind schon, als Schülerin immer dafür gekämpft, dass es heißt Schülerinnen und Schüler. Ich sage, ich bin kein Schüler. Aber ja. Und dass ich denke, ey, das ist jetzt irgendwie über 30 Jahre her. Meine Güte, wie lange dauert es eigentlich, bis man da weiterkommt?
Ja. Ich glaube, allgemein ist das so ein Frauenthema, dass man als Frau oft die weibliche Endung benutzt. Das passiert, also das sehe ich sehr, sehr oft, dass Frauen oft gendern, indem sie das Innen hinten dranhängen und dass Männer oftmals dann die männliche Person ansprechen.
Ja, das ist
tatsächlich.
Erlebe ich auch im Alltag. Also ja. Wenn ich mit Leuten spreche und dann versuche zu sensibilisieren, sag es doch mal so, dass gleich kommt, warum soll ich das denn machen?
Genau.
Ja, warum können die sich nicht einfach angesprochen fühlen? Mhm. Also immer auch dieses, warum kann sich nicht eine queere Person einfach mit angesprochen fühlen? Mhm. Wo man dann versucht zu sagen, na, weil das einfach nicht so ist, weil das eine ganz andere Lebensrealität ist und eine ganz andere Wahrnehmung ist, die man einfach hat. Und einem selbst ja auch daraus, da wird ja einem ja auch nichts weggenommen daran, wenn du es einfach jetzt machst. Du schaffst halt bloß mehr Offenheit für eine Person, die sich vielleicht dann sonst dann einfach willkommen fühlt. Das ist ja auch, finde ich, so eine Willkommenskultur irgendwo in der Runde. Ja, und das ist meistens von wirklich Cis-Männern, muss ich jetzt mal ganz speziell in dem Moment einfach sagen, weil es mir da sehr stark auffällt. Ja. Wahrscheinlich, weil das einfach so ein Privileg-Ding ist. Also da gab es immer dieses Privileg, ich bin ja immer schon an der Spitze von dieser Hierarchie gewesen.
Genau.
Also warum soll ich mich denn irgendwie ändern? Weil mich betraf es ja nie. Genau. So habe ich immer dieses Gefühl, wird dann so eine Rechtfertigung gemacht, beziehungsweise wird es dann immer von außen diesen Leuten gesagt, aber sie wollen das dann meistens nicht verstehen. Das
ist
eine andere Sache zu sagen. Ja. Aber das sehe ich ganz genauso. Und wenn wir nochmal diesen Bogen schlagen, einfach auch nochmal zur Kirche. Also ich würde nochmal das Argument aufgreifen wollen, dass die Menschen innerhalb der Gemeinschaft manchmal schon weiter sind, als das vielleicht auch dann diejenigen sind, die Kirche auch ganz oben, sage ich mal, jetzt einfach mit definieren oder ausgestalten. Ich glaube schon, dass es bei jungen Menschen ein großes Thema ist, einfach, das auch rangetragen wird. Hast du das in deiner Praxis jetzt im Alltag schon erlebt, dass dieses Thema an dich irgendwie herangetragen wurde, durch Trauungen zum Beispiel, was ja möglich wäre prinzipiell?
Na, ich hatte ja die Trauung von Robin und Stefan.
Ja, genau, zum Beispiel.
Das war jetzt die erste Trauung von zwei Männern, die ich hatte. Und ich fand das einfach nur schön, dass ich dachte, ja, es, und ich war total erleichtert, dass das in der Landeskirche inzwischen ohne Probleme möglich ist, dass ich da nicht irgendwie, also ich hätte es glaube ich sowieso gemacht und hätte wahrscheinlich gedacht, hoffentlich beschwert sich keiner, aber da hat es auch einen langen Weg gegeben. Vor Jahren wurde das schon diskutiert und auf einmal geht's jetzt. Auf einmal waren dann in den Synoden, war das dann gar nicht mehr so ein Riesenproblem. Schon noch eine Diskussion. Also es ist immer so, es gibt auch manche Pfarrpersonen, die sagen, nee, das kann ich nicht, das geht mir total quer, aber dann kann das Paar ja zu jemand anderem gehen. So. Aber so in der Praxis kommt es. Also ich hatte im Vikariat schon ein Erlebnis, dass mir ein ganz engagiertes Gemeindeglied dann, als ich da weggegangen bin, den Vikariatsplatz gewechselt habe, habe ich mich mit dem nochmal getroffen, der wollte nochmal mit mir sprechen und dann hat er mir seine Geschichte erzählt und ich habe erst gar nicht verstanden, was er mir erzählt hat, aber dann hat er ihm erzählt, ja, er ist halt schwul und hat erst gedacht, naja, mit dem Glauben, das geht halt gar nicht, weil er in so einer sehr, sehr frommen Ecke groß geworden ist, die wollten ihn dann gesund beten. Und dann hat er sich ganz von der Kirche erstmal distanziert und hat dann aber eine Gemeinde gefunden, wo er gemerkt hat, aha, hier ist das offener, hier kann ich auch mit Glauben Christ sein und mit meiner Identität und so. Und der hat mir das einfach so erzählt, warum er eben in dieser Gemeinde gelandet ist. Und ich war dann, dachte ich so, ach ja, schön, ne? Das ist ja gut, dass das bei uns so ist. Und in der Gemeinde wusste ich dann auch, dass es da noch mehrere Paare, gleichgeschlechtliche Paare gab und dass sie sich da auch wohlfühlten und nicht das, also das kriegt man dann erst so Stück für Stück mit, wenn man da so ein bisschen ist, ne? Das ist dann nicht ganz so sichtbar, das kommt vielleicht erst. Aber ich glaube, also ich hatte einen Vikariatsmentor, Der hatte, das fand ich ganz überraschend damals, ein großes Problem mit dem Thema. Und der hat das dann sagte eine Freundin von mir, ja, der kriegt das halt gar nicht mit, dass das in der Gemeinde auch Leute gibt, der merkt es gar nicht. Also wenn man dafür offen ist, dann reden Leute auch mit einem und erzählen einem was und dann weiß man das auch. Mhm. Und wenn Leute das Gefühl haben, naja, die hat da sowieso ein Problem mit, dann hält man das natürlich für sich privat und so, also das ist vielleicht so der Effekt.
Also schon auch eine Abhängigkeit, in welcher Gemeinde ich wirklich lande, was ja dann wiederum auch ein Auftrag eigentlich wäre, ich sag mal an Kirche allgemein, ja, dass es da ja auch irgendwie eine einheitliche Sache geben müsste, damit sich eben keiner mehr immer in dieser Abhängigkeit befindet, bin ich jetzt in der Gemeinde, wo das gerade, ich sage mal, anerkannt ist oder in der Gemeinde, wo ich gerade doch nicht gesehen werde, was natürlich ziemlich schwierig ist. Nochmal ganz kurz zur Aufklärung, also Vikariat ist, wenn ich jetzt nicht falsch liege, der Vorbereitungsdienst, würde ich mal so umschreiben.
Sozusagen die praktische Ausbildung nach dem Studium, so wie Referendariat bei den Lehrern.
Okay, nochmal zur Begriffsklärung sozusagen einfach.
Genau.
Und auf jeden Fall sehr bewundernswert, dass du diese Geschichten teilst mit uns, weil ich bin ganz überrascht. Ich habe tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, vorher ein sehr angestaubtes Bild von dem, was du zwischendurch gesagt hast tatsächlich. Also diese Menschen, die es halt nicht sehen, ne, wo das dann so ein bisschen, ich sage mal, ob bewusst, unbewusst wegignoriert wird einfach das Thema.
Gibt's auch, natürlich.
Und deswegen stimmt es mich gerade sehr optimistisch zu wissen, dass es auch anders geht tatsächlich, obwohl es natürlich auch der Konfession abhängig ist, sage ich mal, wie es einfach gelesen wird, ja. Nun gibt es natürlich auch viele Diskussionen in der Gesellschaft aktuell über viele verschiedene Dinge, auch gerade dieses Thema Heirat, das war ja auch lange so eine Sache. Neuerdings ist es in der katholischen Kirche zumindest ja so, dass man das anbahnt, obwohl es ja nicht wirklich festgeschrieben ist, sage ich mal. Das hängt ja wieder von Personen ab, die jetzt sagen, ich würde das mal jetzt machen, so eine Art Trauung vornehmen. Du hast eine Trauung selbst vollzogen, von Robin Luge noch an der Stelle nochmal erwähnt. Ihr kennt ihn alle, wir hatten schon den Talk mit ihm gehabt, ja, von der Hochschule hier im Harz, wo er ja auch meinte, auch das war am Anfang wirklich so ein Spießrutenlauf, also gar nicht mal bezogen jetzt auf die Kirche an sich, sondern allgemein auf das Thema, jetzt heiraten die beiden halt und sie wollen das auch noch kirchlich irgendwie machen. Also da war es auch eher das eigene Umfeld, Umfeld der eigenen Umwelt, was so ein bisschen eine Herausforderung dargestellt hat. Welche Angebote konkret macht denn jetzt zum Beispiel die Kirche, die evangelische Kirche Mitteldeutschlands, konkret für queere Menschen? Gibt es da was, wo man sich vielleicht auch hinwenden kann, wenn ich jetzt selbst sage, ich bin aber gläubig und ich möchte ja gerne auch mich da einbringen und was unterstützen, was kann ich denn da machen?
Da bin ich gerade ein bisschen überfragt, ob es jetzt landeskirchenweit Angebote gibt. Es hängt, glaube ich, sehr konkret von den Personen ab, von den persönlichen Begegnungen. Und ich kenne nur im Bereich des Kirchentages diese verschiedenen Arbeitsgruppen und so in dem Bereich. Im Bereich der Landeskirche weiß ich das gar nicht, weil ich da nicht so drin bin im Thema. Aber ich glaube, das ist ein ähnliches Phänomen, also dass ich in einer Gemeinde mich angenommen fühle und in der anderen nicht. Also ich möchte das jetzt nicht runterregeln. Natürlich ist es sollte es überall so sein, dass man sich überall wohlfühlt. Aber letztlich ist es realistisch auch so, ich finde halt eine Gemeinde, wo ich mich wohlfühle und andere, die ist mir vielleicht zu konservativ, da würde ich mich auch nicht wohlfühlen. Da falle ich da nicht so auf als Cis-Frau. Also, aber denk trotzdem, naja, ist mir ein bisschen eng hier. Aber so übergreifende Ansprechpartner weiß ich gar nicht. Also ich weiß, dass die ESG, die evangelischen Studierendengemeinden, da meist sehr offen sind. Also meine Kollegin Angela Kunze-Beiküfner in Magdeburg, die kennt sich in dem Thema, glaube ich, gut aus. Ansonsten weiß ich es gar nicht. Also da so meistens ist so in dem jüngeren, so Studierenden Milieubereich da schon mehr möglich oder mehr auch bekannt. Und über den, also der Kontakt zu Robin hat sich auch ergeben über den christlichen Hochschulbeirat. So, und über eine Veranstaltung. Also insofern ergeben sich dann da Verbindungen. Und es geht halt dann über einen persönlichen Kontakt meistens dann doch.
Ja, also Netzwerkarbeit, da haben wir das eigentlich wieder. Ne? Das Netzwerk muss eben groß sein. Und ich glaube, dann kann man auch viel bewegen, wenn man natürlich an Netzwerk arbeitet und was macht. Ich hätte noch abschließend eine Frage, einfach von mir heraus nochmal. Weil das oft so ein Vorurteil, glaube ich, einfach ist, ja. Also mit dem ja unwissende Menschen in dem Fall manchmal. Mir ist ja vorhin gab Menschen, die gar nicht zur Kirche gehören, die einfach sagen, ja, hatte ich einmal gehört, hatte einmal einen Kommentar bekommen auf einem Social-Media-Kanal von mir. Und da wurde wirklich gefragt, glaubst du, Gott liebt dich? Also einfach nur, weil ich mir erlaubt habe, ein regenbogenfarbenes Oberteil zu tragen. Da war ich noch wirklich jünger und es hat mich aber sehr angegriffen. Ich meine, ich selbst muss ja auch ehrlich sagen, ich glaube auch an viele Dinge. Ich würde mich auch als polyreligiös bezeichnen sozusagen, weil ich einfach glaube, es muss eine Struktur geben im Leben und es gibt einem was, auch in der Gemeinschaft was zu machen. Aber diese Aussage und dieser Kommentar, glaubst du, Gott liebt dich, hat für mich immer impliziert, okay, dann werde ich ja gar nicht gesehen, weil das war, also für mich war das immer ganz klar verknüpft mit, okay, wenn diese Frage von der Person kommt, heißt es also auch, ich darf da gar nicht rein in das Konstrukt, sage ich mal, Kirche und Gemeinde, weil man mich gar nicht liebt. Und ich glaube, mit dem Vorurteil können wir heute ein für alle Mal aufräumen, weil das ist wichtig zu wissen. Und ich glaube, viele Menschen glauben das dann immer, aber so ist es ja überhaupt nicht.
Also es gibt leider wirklich, also es gibt eben Christen, die denken so, das ist tatsächlich leider so. Ich finde das schade, weil ich finde, Gott hat uns so geschaffen, wie wir sind und hat uns so lieb. Also natürlich findet er nicht alles gut, was wir machen. Das ist natürlich kein Freibrief. Natürlich finde ich, gibt es ganz wichtige ethische Werte und also irgendwie andere Menschen zu unterdrücken, zu quälen, zu ihnen was Schlechtes zu wollen, ist egal auf welcher Ebene und warum, es ist nie gut. Solche Sachen, also das steckt für mich in den 10 Geboten auch drin oder in dem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sich selber auch zu respektieren. Aber ja, die Kirche ist auch ein sehr buntes, ein buntes, weites Feld. Und da gibt es eben auch diejenigen, die sagen, boah, das geht überhaupt nicht. Und die fangen dann mit sehr wörtlichen Zitaten an und sagen, aber da steht doch, das ist ein Gräuel. Und dann muss man anfangen zu sagen, ja, man muss mal den Kontext angucken. Was ist denn damit gemeint, wenn im Alten Testament von sexuellen Handlungen zwischen Männern die Rede ist, dann geht's um Unterdrückung, dann geht's um Machtdemonstrationen. Und das ist nie gut. Also da kann ich mal sagen, nee, das finde ich auch nicht gut. Aber da geht es nicht um eine Liebesbeziehung auf Augenhöhe. Das ist da überhaupt nicht mitgedacht. Aber man muss dann diesen ganzen Kontext miterklären. Und manche sagen, wieso, oh, das steht da doch. Und ja, da ist das Feld ist weit. Und ich hoffe immer, dass die Leute merken, das ist gar keine Bedrohung, wenn wir Leute unterschiedlich sind. Und dass jeder sein Leben so leben kann, wie es für ihn gut tut.
Und wie du schon gesagt hast, Gott hat uns alle so geschaffen, wie wir sind, im Kern.
Ja.
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 Genau, und dann, wenn er mich so geschaffen hat, dann kann ich mich auch so annehmen und dann, und er hat die Menschen mit einem gleichen Wert und einer gleichen Würde ausgestattet und nicht der eine ist schlechter als der andere, nicht die Frauen schlechter als die Männer oder die Männer schlechter als die Frauen oder was auch immer, also. Und das ist noch ein weiter Weg, das wirklich zu realisieren. Ich habe da gerade so ein ganz kritisches Buch gelesen, was um diese ganzen Benachteiligungen geht und wo ich auch, also auch Rassismus und so, ich dachte, wow, ja, da sind viele Felder, da habe ich auch noch viel zu lernen und immer wieder zu gucken. Ja.
Das würde ich ja schreiben, ist ein lebenslanges Lernen sozusagen. Aber ich glaube, der Kerne Sache ist ja das, was du gerade gesagt hast, ja. Zu sich selbst einfach zu stehen und mit sich selbst einfach auch im Reinen zu sein. Und ich glaube, dann hat man schon ganz, ganz viel geschafft, für sich selbst einfach da einen Mehrwert rauszuziehen. Und ich glaube, dann sind auch Menschen vielleicht offen einem selbst gegenüber und wollen vielleicht auch damit hier in den Diskurs treten. Wir sagen herzliches Dankeschön an Dr. Elfi Runkel von der Evangelischen Landeskirche. In dem Falle aber Mitteldeutschlands und vom Cäcilienstift in Halberstadt, so rum ist es richtig. Vielen Dank für das kurze Gespräch heute und ich gehe jetzt sehr beschwingt daraus und sage einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Deine Geschichte, dein Leben, dein Talk. Brave, das Magazin.